SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Es ist kein Zufall, dass ich hier sitze, aber...
Alles Zufall war das Thema auf dokublog.de und Christine Werner hat gewürfelt.
Naja, nicht wirklich.
Und die hochgeladenen Beiträge auf die erste Spur gepackt.
Spur 1.
Zufall. Fall zu.
Auf der nächsten,
Spur 2,
geht es um ein wichtiges Projekt. Es geht um ein Flüchtlingsradio aus Hamburg. Danach,
Spur 3,
gibt es den Radioblog. Wir stellen auf
Spur 4
neue Produktionen vor und kurz vor den Nachrichten dann
Spur 5
unsere Nachrichten aus dem Off. Die Zufallsmusik hat Josef Maria Schäfers auf dokublog.de geladen.
Spur 1, Dokublog.
Versuchsaufbau. Such Versbau auf. Rufbus auf Vase.
Versuchsaufbau 1. Material Doppelpunkt. Ein Zufallsgenerator. Ein Wörterbuch der deutschen Sprache. Ein Mensch. Ziel Doppelpunkt. Zufällige Auswahl eines Wortes. Schritt 1. Ablauf Doppelpunkt. Der Mensch blättert mit seinem Daumen schnell durch die Seiten des Wörterbuchs. Der Zufallsgenerator wird eingestellt auf die Zeitparameter, Doppelpunkt, Minimum eine Sekunde, maximal eine Minute. Innerhalb dieser Minute wird zu einem zufälligen Zeitpunkt ein Tonsignal ausgelöst. Bei Ertönen des Signals hält der Mensch augenblicklich an. Der Versuch beginnt. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das Tonsignal ist nach 11 Sekunden erklungen. Die Seiten 1100 und 1101 wurden aufgeschlagen.
Anhand mehrerer Versuchsaufbauten, vorgetragen von einer sterilen Computerstimme, wird unter kontrollierten Bedingungen dem Phänomen des Zufalls nachgeforscht. Unklar bleibt, wie weit hier der Zufall frei stattfindet und wo die Hand des Regisseurs eingegriffen hat. Unterbrochen von Interviewausschnitten, in denen Menschen von Zufalls- oder Schicksalssituationen erzählen, formt sich ein Feature, das humorvoll die Möglichkeit des Zufalls im künstlerischen Kontext hinterfragt.
Schreibt Stefan Dorn zu seinem Doku-Blog-Feature. Aufbau 2 folgt.
5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
Okay, Refugee Radio Network, City of Hamburg, live and direct. My name is Larry, El Capitan. And welcome to Refugee Voices Show.
Spur 2, nachgefragt.
Flüchtling, Tellhüttenfluch, Lichtung 11.
Ist es Zufall, in welchem Land man geboren wurde? Schicksal, welche Chancen einem offenstehen? Larry McCauley wurde in Nigeria geboren. Weil er die Menschenrechtsverletzungen während eines Massakers in seinem Land anprangerte, musste er fliehen. Er tat dies, wie so viele, über das Mittelmeer nach Italien. Sein Asylantrag wurde nach 2 Jahren anerkannt, er gründete ein Kultur- und Radioprojekt. 2013 reiste er durch Europa, um das Projekt weiter zu verbreiten. So kam er auch nach Hamburg und gründete dort mit weiteren Flüchtlingen ein deutsches Refugee Radio Network. Mit seinen Mitstreitern sendet er im Internet ein Radioprogramm von Flüchtlingen und über Flüchtlingsthemen. Online, aus der ganzen Welt in die ganze Welt. Ich habe Larry McCauley diese Woche im Studio in Hamburg erreicht.
Hallo.
Hallo, Christine Werner hier, SWR in Baden-Baden.
Yes, good morning.
Hi, Larry?
Yes.
Great. Und ich habe ihn zuerst gefragt, welche Idee hinter seinem Radioprojekt steckt.
The general goal of the project is to give a voice to the voiceless.
Den Stimmlosen eine Stimme geben, das ist das generelle Ziel des Projekts.
Das Projekt soll auch eine Brücke schlagen zwischen Flüchtlingen und der Gesellschaft. Wie kann Radio dazu beitragen?
Zuallererst, indem es eine Art Bildungswerkzeug ist. Zuerst haben Redaktionen über Flüchtlinge und ihre Situation berichtet, ohne die Probleme wirklich zu kennen. Es wurde oft verzerrt berichtet. Indem wir selbst berichten, haben wir eine Stimme. Wir können den Menschen sagen, wir sind keine Kriminellen, keine Terroristen. Und wir machen Workshops mit Kommunen, Studenten und Flüchtlingen. Wir klären diese über die Situation in Europa auf. Wir erklären, dass das Temperament hier ein anderes ist und dass man einen Schritt nach dem anderen macht.
Es gibt auch Informationen über Flüchtlinge und zum Beispiel Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland. Es ist also auch eine Art Bildungsradio für die Flüchtlinge.
Ja, wir klären sie auf, wie man ein Leben in Europa beginnt, wie sie positiv dazu beitragen können. Wir wollen aber auch der Bevölkerung vermitteln, dass wir Zeit brauchen, um uns in die Gesellschaft zu integrieren. Und wir erzählen die echten Geschichten und keine Stereotype von gefährlichen Flüchtlingen.
Die Programmsprache ist Englisch, es gibt aber immer wieder auch deutsche Beiträge im Programm. Warum?
Die Idee ist, wenn wir der deutschen Gesellschaft etwas vermitteln wollen, müssen wir etwas Deutsch sprechen. Dafür haben wir Unterstützer, die uns bei Übersetzungen und so helfen. Das Programm, die Themen und das ganze Projekt wird aber komplett von Flüchtlingen organisiert.
It's an independent refugee project.
My name is Asmara, also known as Marep.
Über Telefon und E-Mail können sich Hörer auch an den Sendungen beteiligen. Woher kommen Anrufe und Mails?
Wir kriegen Mails und Nachrichten aus Europa und der ganzen Welt, aus Afrika, Asien und Australien. Denn es gibt auch viele Flüchtlinge in Australien. Menschen von weit weg schildern uns ihre Probleme, zum Beispiel die Situation in den Lagern. Und bei uns können Sie das alles erzählen. Wir haben ein 60-Minuten-Magazin, die Refugee Radio Show, mit Nachrichten, Musik und Diskussionen. Wir haben ein Programm für Kinder, für Frauen, für ganz unterschiedliche Flüchtlingsgruppen.
Und wie geht es weiter mit dem Projekt?
Wir hoffen, dass das Projekt weiter wächst, dass wir auf Menschen und ihr Leben einwirken können. Wir hoffen auf Unterstützung aus Deutschland und der EU, denn wir vermitteln, wir bringen Menschen zusammen, wir bringen ihnen etwas bei. Und dabei brauchen wir Unterstützung und auch bei der Finanzierung.
Good luck for your project.
Thank you very much for having us.
Larry McCauley war das vom Refugee Radio Network in Hamburg. Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter www.refugeeradionetwork.net.
Okay, Leute, keep it locked on Refugee Radio Network. Ich liebe Hamburg, liebe der Freiheit, liebe das Leben.
Spur 1, Doku-Block.
Zufällig, allzu feig.
Zufälle, Entscheidungen, bewusst, unbewusst, Ordnung, Chaos, Plan, Planmäßigkeit. Welche Entscheidungen haben wir selbst in der Hand? Was ist uns vorgegeben? Läuft alles nach Plan? Ist alles nur zufällig?
Fragt das Künstlerkollektiv Mobtik in seinem Doku-Block-Feature.
Wir steigen ein, wir steigen aus. Oder lassen es. Für immer. Es liegt ganz bei uns. Die Weichen werden gestellt. Doch ab einem bestimmten Punkt bestimmen wir unsere Entscheidungen. Bestimmen die Zukunft.
Bahnsteig.
Stillstand gibt es nicht. Stillstand ist der Tod. Manche enden auf dem Abstellgleis, warten vergeblich an einem stillgelegten Bahnhof. Dort stirbt die Hoffnung dann zuerst. Und jetzt? Keine Hektik. Nur nicht auf das Falschgleiche geraten. Bewegung, große Sehnsucht. Nur nicht den Anschluss verpassen. Aber welcher ist der Richtige? Der Nächste? Jeder Entschluss birgt eine Chance. Meistens. Worauf wartest du am meisten? Nur eins ist sicher. Egal, wie du dich entscheidest, der Zug fährt ab. Ob mit oder ohne dich.
Spur 3. Radioblog.
Radioblogge. Egal ob Dr. Giro. Grober Dialog.
In den letzten Wochen hat Udo Noll unseren Radioblog bestückt.
Udo Noll konstruierte mit 17 seinen ersten UKW-Piratensender für die Hosentasche. Anfang der 90er Jahre lotete er mit Netzkunstaktivitäten die Schnittstellen und Bruchkanten von Radio und Internet aus. Anfang 2000 gründete er Radio Aporé, eine Plattform für Projekte im Bereich Field Recording und experimentelles Radio. Seit einiger Zeit beschäftigt er sich damit, ein topografisches Radio zu entwickeln.
4.8.2015. Radio und Geografie.
Umstandsbestimmung des Ortes. Die Verbindung zwischen Raum und Medium ist nicht erst seit der massiven Verortung verschiedenster Inhalte mit ihrem Standort im Internet sichtbar. Mobile Media jedoch konfrontiert uns mit anderen Qualitäten, deren Dimensionen noch unklar sind und deren Auswirkungen auf unseren Lebens- und Erlebensraum gravierend sein werden. Was anfangs als gradueller Unterschied erschien, als lediglich technische Weiterentwicklung, gerät zu einer Art Krise des Raums.
Oh.
Selbstverständlich verschwindet dieser nicht nur, weil wir telefonieren, surfen oder SWR2 per App hören. Aber die Virtualisierung aller Verhältnisse und Beziehungen verschiebt die Koordinaten. Unsere Träume und Wünsche haben fortan eine IP-Adresse und eine Geokoordinate. 10.08.2015. Radio und Raum. Topografische Erkundungen. Die Soziologin Saskia Sassen spricht von Mikroumgebungen von globaler Spannweite, in denen vormals geografische Gewissheiten unsicher werden. Das kommunizierende Individuum wird zum Beispiel zu seinem eigenen Zentrum, in dem sich Lokales und Entferntes räumlich und zeitlich überlagern und durchdringen. Wo liegt darin der Ort des Radios? Welche Raumstellen besetzt es? Da sind sicher zum einen der Ort des technischen Mediums, Sender, Antennen, Produktionsorte. Weniger deutlich der Ort der Hörer und Hörerinnen. In der Wohnung, im Auto, zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Situationen. Im klassischen Radio herrscht zwischen beiden eine Art systembedingter Kommunikationsarmut, verglichen mit den Möglichkeiten der digitalen Medien. Deshalb versuchen die Sender mit mehr oder weniger geglückten Maßnahmen, den Rückkanal, der seinerzeit verhindert wurde, im parallelen Medium wiederherzustellen. Das Radio hat im Lauf seiner Geschichte seine eigene Topografie entwickelt und behauptet, aber mit der Entwicklung des Internets treten andere Akteure auf, die scheinbar besser die veränderten Lebens- und Erlebensräume ihrer User verstehen und bedienen können. 12.08.2015. Radio und Raum. Werkstattbericht 1. Seit einiger Zeit experimentiere ich intensiver mit der Möglichkeit eines topografischen Radios, das direkt mit dem Soundarchiv der Plattform interagiert, auf Anwesenheit und Aktivitäten von Hörer und Hörerinnen reagieren kann, sich über Sensoren und Live-Mikrofone mit unterschiedlichen Orten verbindet und dadurch auf eine Weise selbst zum Sensorium eines Radioraums wird. Ein Radio, das in die Welt hineinhört. Wird fortgesetzt. Stay tuned.
Spur 1. Doku-Block.
Schritt 2. Ablauf Doppelpunkt. Der Finger des Menschen wandert nun zwischen der linken und der rechten Seite hin und her, bis das Signal wiederum ertönt. Der Zufallsgenerator wird auf 0 bis 11 Sekunden eingestellt. Also die Zeit, die er beim ersten Mal gebraucht hat, um zuzuschlagen. Der Versuch beginnt. 1, 2, 3, 4, 5. Das Tonsignal ist nach 5 Sekunden erklungen. Der Finger des Menschen zeigt auf die linke Seite. Schritt 3. Ablauf Doppelpunkt. Der Finger kreist nun auf der linken Seite, bis das Signal ertönt. Der Zufallsgenerator wird auf 0 bis 5 Sekunden eingestellt. Der Versuch beginnt. 1, 2. Das Tonsignal ist nach 2 Sekunden erklungen. Der Versuch ist beendet. Das zufällig ausgewählte Wort lautet. Zufall, der.
Viel besser finde ich da die Geschichte von meiner Pseudo-Oma, weil die ist wirklich echt, nämlich die ist aufgewachsen in Pommern und die mussten ja dann flüchten. Und die sind erst oben an die Ostsee geflüchtet und wollten da auf ein Schiff gehen, was aber Gott sei Dank schon voll war und sie nicht mehr draufgelassen wurden. Und dann sind sie über Land, was auch nicht wirklich einfach war. Aber das Schiff war tatsächlich die Gustloff, die dann abgeschossen wurde. Und da hatten sie also Glück im Unglück. Und ja, ist das ein Zufall, dass ausgerechnet die Leute nicht aufs Schiff gekommen sind? Es wäre auch gemein zu sagen, die Leute, die auf dem Schiff fahren sollten, dastehen.
Spur 4. Ausblick.
Mexiko. Mixel K.O.
Hallo Marta, wie geht's? Ich habe vorgestern über Twitter Drohungen bekommen. Außerdem haben sie persönliche Informationen über mich veröffentlicht und angekündigt, dass sie in meine Wohnung kommen werden, um mich zu töten.
Wenn Journalisten in Mexiko über bestimmte Themen berichten, setzen sie ihr Leben aufs Spiel. Die mexikanische Journalistin Yohali Resendiz ist so eine. Sie bekommt Morddrohungen, weil sie Dinge öffentlich macht. Andreas Buecke hat sie für SWR 2 Tandem getroffen und ihn habe ich in Guatemala erreicht. So, kann man ja dann immer noch sehen, wie die Leitung ist.
So, Andreas Buecke.
Andreas Buecke, über welche Themen berichtet Yohali Resendiz, dass sie Morddrohungen bekommt?
Ihr persönliches Interesse liegt besonders bei den Lebensbedingungen, der Situation von Frauen und Kindern. Und in einem Land wie Mexiko, das schon kulturell auch sehr stark geprägt ist vom Machismo und in den letzten Jahren immer mehr auch von Straffreiheit gegenüber Gewalttätern, kommt es immer wieder dazu, dass Kinder und Frauen zu Opfern werden. Und wenn sie dann berichtet, insbesondere, dass zum Teil Politiker dahinter stecken oder Politiker die Straftäter beschützen und dass es dann nicht zu Verurteilungen kommt, bringt sie sich dadurch in Gefahr, weil sie diese Politiker den Namen nennt in der Öffentlichkeit. Und erstmal hat sie eine sehr schwierige Situation in ihrem Sender und wird immer wieder zurückgepfiffen. Und dann ist es halt auch in den letzten Monaten immer wieder dazu gekommen, dass sie Morddrohungen bekommen hat. Das ist so weit gegangen, dass dann auch ihre persönliche Adresse veröffentlicht worden ist, die Adresse ihrer Familie, ihre Mutter. Und das macht ihr natürlich auch Angst.
Sie haben jetzt gesagt, sie gerät auch im Sender unter Druck. Was ist das für ein Sender? Ist es eher ein kleines Programm oder ein großes? Also für was arbeitet sie da?
Eigentlich arbeitet sie für einen großen Fernsehkanal und hatte da auch über die Jahre immer wieder ganz prominente Positionen und Sendeplätze, wo sie berichten konnte. Und die sind ihr dann weggenommen worden. Sie wird nicht rausgeworfen, aber sie hat immer weniger Sendeplatz. Aber nebenbei macht sie jetzt so ihr eigenes Ding, macht über Twitter und Facebook Berichterstattung über Fälle, die sie für wichtig hält und informiert über letztendlich Menschenrechtsverletzungen oder Leute, die in Gefahr sind.
Sie haben sie jetzt öfter getroffen. Wohin haben Sie Yohali Resendiz begleitet?
Ja, am Anfang und ein Großteil der Recherche war in ihrem persönlichen Umfeld. Sie kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und wir haben uns dann auch angeschaut, den sehr ärmlichen Stadtteil, wo sie früher gelebt hat. Und dann habe ich sie eben auch begleitet in ihrer Arbeit in beiden Bereichen. Einmal für den Fernsehsender, da hat sie mehr so eine Routinegeschichte gemacht. Mit ihr zusammen bin ich dann auch in einer Geschichte dabei gewesen, die sie eben für ihre eigenen Medien recherchiert. Eine Frau, die ihren kleinen Sohn beschützt. Der Sohn ist von einem Mann misshandelt worden und Yohali versucht, diese Frau dabei zu unterstützen, den Sohn in Sicherheit zu bringen und für den eine Therapie zu bekommen. Und ja, dabei habe ich sie dann auch begleitet.
Gab es dabei auch brenzlige oder besonders berührende Situationen? Was hat sie so beeindruckt?
Also die Frau ist einfach sehr beeindruckend, die Yohali Resendiz. Ich bin ja nun auch Journalist und ich komme auch immer wieder in meinen Recherchen hier in Mittelamerika dazu, dass ich Leute treffe, die Opfer sind oder Leute, die sehr engagiert sind und die bedroht werden deswegen. Und dann schreibe ich darüber. Es kommt auch schon mal vor, dass ich mich dann ein bisschen mehr involviere. Aber die Yohali, die steigt da voll ein. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, dass sie nicht nur einfach schreibt, wie das die meisten Journalisten machen, sondern sagt, ich kann nicht einfach nur zugucken und dann darüber schreiben und dann war es das, sondern ich möchte noch Lösungen finden für die Schicksale dieser Menschen.
Andreas Buecke über die mexikanische Journalistin Yohali Resendiz. Seine Sendung läuft am 14. September um 19.20 Uhr in SWR 2 Tandem und die Wiederholung am 15. September um 10.05 Uhr. Vielen Dank für das Gespräch.
Und danke Ihnen.
Hörspiel. Spiele oder hohe Preise.
Ja, es war Presskaviar, ich weiß. Das Besseres hatte mein Lieferant gerade nicht im Sortiment. Beluga gibt es eben nicht alle Tage. Ich sagte dir ja, ab Kilometer 6550 werde ich wieder welchen haben. Frisch, versteht sich. Ist ja auch nicht selbstverständlich, hinter 10 Meter hohen Mauern eines Kriegsverbrechergefängnisses mit Kaviar versorgt zu werden. Kaviar rein, Kassiber raus. Das war unser Komplott.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Der Speermann, ein neues Hörspiel von Stefan Krass, der jetzt bei mir im Studio ist. Es geht darin um Albert Speer, Hitlers Baumeister. Es geht um die Zeit nach dem Krieg. Aber es ist nicht Speer, den man hier hört, sondern Rudolf Wolters spricht. Wer war dieser Rudolf Wolters?
Ja, Rudolf Wolters war ein Architekt, der 1903 geboren ist und der eine ganz bemerkenswerte Karriere hingelegt hat im 20. Jahrhundert. Der war nämlich zunächst ein Meisterschüler von Tessenow und Pölzig, zwei wichtige Vertreter des neuen Bauens, der neuen Sachlichkeit in Berlin, ging dann nach Russland, baute für Stalin in Sibirien Musterstädte und kam dann in den 30er Jahren zurück nach Deutschland und besann sich dann auf seinen alten Freund Albert Speer und heuerte dann bei Speer an und wurde dann im Laufe der Zeit zu seiner rechten Hand, zu dem engsten Mitarbeiter und zu auch dem persönlich engsten Freund.
Und Rudolf Wolters war ein Freund ihrer Eltern.
Ja, Wolters war ein erfolgreicher Architekt, der wieder genau da angeknüpft hatte, wo er in der Weimarer Republik aufgehört hatte, nämlich in der neuen Sachlichkeit. Er baute sehr viele öffentliche Gebäude in der neuen Bundesrepublik. Das Hotel Königshof in Bonn, das war die Nobelherberge oder die Staatsherberge für die Gäste der Bonner Republik. Und er baute eben auch mein Elternhaus, also das Haus, in dem ich groß geworden bin. Und insofern kannte ich ihn natürlich auch persönlich.
Sie haben jetzt ein Hörspiel über ihn gemacht, und zwar, weil Sie in Ihrem Elternhaus auch Material gefunden haben von diesem Rudolf Wolters. Was war das genau für Material?
Wir haben bisher eher gesprochen über die freundliche Seite dieses Mannes, der eine sehr elegante Erscheinung war und auch immer das neueste Mercedes Cabrio fuhr, was uns Kindern auch imponierte. Die andere Seite von Wolters enthüllte sich plötzlich, als ich meine Mutter mal fragte, warum hat er eigentlich immer diese komische Autonummer HH88? Und meine Mutter sagte dann, ja, also da solle man nicht drüber sprechen und so weiter und so fort. Das Doppel-H steht für Heil Hitler. Aber dieser Rudolf Wolters habe ja eben auch eine Jüdin gerettet. Und das stimmte. Das hat dann in der Tat dazu geführt, dass er bei den Spruchkammerverfahren als Mitläufer eingestuft wurde und nicht belangt wurde. Was man allerdings wissen muss und was die meisten nicht wissen, ist, dass diese Jüdin seine Geliebte war. Und als ich dann mich mit meinem letzten Hörspiel, Das grüne Auge von Falun, so mit autobiografischen Stoffen befasste, kam dann irgendwann auch die Geschichte mit Wolters wieder aufs Tapet. Und dann merkte ich plötzlich, ich habe diese Geschichte 25 Jahre mit mir rumgetragen, ich habe sie aber nie geschrieben. Und fand dann in dem Nachlass meines Vaters in der Tat auch die Lebenserinnerungen von Wolters. Und darauf basiert das Hörspiel Der Speermann. Und Wolters macht in diesen Lebenserinnerungen auch keinen Hehl daraus, dass er den Grundideen des Nationalsozialismus treu geblieben ist und vor allem auch Hitler treu geblieben ist. Und das ist die große Kontroverse, die ich auch in diesem Stück aufmache, die in Wirklichkeit in der Form nicht stattgefunden hat. Aber es ist die Kontroverse mit Speer, sein engster Freund, dem er Vorwürfe macht, dass er dem Nationalsozialismus abgeschworen hat und auf diese Art und Weise sich seine Freiheit erkauft hat.
Der Speermann, das neue Hörspiel von Stefan Krass. Zu hören am 24. September um 22.03 Uhr hier in SWR 2. Und am Tag davor, am 23. September, gibt es eine öffentliche Vorpremiere um 19.30 Uhr im Kommunalen Kino in Freiburg.
Spur 1, Doku-Block.
Ich fange an. Zwölf. Ich wiederhole 8. Okay. 53. 28. 30. 48. Ich kann nur ein Auge sehen. Ja, ich...
Spur 5. Nachrichten aus dem Off.
Off Nachrichten. Nach Chiffreton. Nachricht offen.
Und kurz vor den offiziellen Nachrichten wieder vergessene Meldungen. Nachrichtenredakteurin Christiane Renier hat sie für uns aus dem Papierkorb gefischt.
Bremen. Die Flüchtlingsdramen im Mittelmeer belasten viele deutsche Seeleute auf dort fahrenden Handelsschiffen. Das berichtet die Seemannsmission in Bremen. In den Niederlassungen der Organisation häuften sich Gespräche, Mails und Anrufe, sagte Generalsekretärin Proske dem evangelischen Pressedienst. Die Seeleute seien verzweifelt darüber, dass sie nicht alle Flüchtlinge aus überfüllten oder in Seenot geratenen Booten retten oder im schlimmsten Fall nur noch Leichen bergen könnten. Stuttgart. Viele baden-württembergische Firmen bekämpfen den Nachwuchsmangel auf eine neue Art. Sie locken Auszubildende mit Geschenken. Manche Betriebe bieten Smartphones und Tablet-PCs, Zuschüsse für Führerschein oder Tankkarten. Andere laden potenzielle Azubis zu Fahrten auf dem Nürburgring ein oder zum Achterbahnfahren in den Europapark. Vergangene Woche hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. In Baden-Württemberg sind wieder mehrere tausend Stellen unbesetzt. Freetown. Im westafrikanischen Sierra Leone herrscht Jubelstimmung. Nachdem der vermutlich letzte Ebola-Patient aus einem Krankenhaus entlassen wurde, geht man davon aus, dass die Epidemie zu Ende ist. Zurzeit läuft ein Countdown von 42 Tagen, nach dessen Ablauf das Land offiziell für Ebola-frei erklärt werden kann. Die Krankheit hat in Sierra Leone viele tausend Menschen das Leben gekostet und eine Wirtschaftskrise verursacht. Toulouse. In Frankreich bekommt eine Frau staatliche Unterstützung, die nach eigenen Angaben unter elektromagnetischer Strahlung leidet. Es ist das erste Gerichtsurteil dieser Art, schreibt die Agentur AFP. Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Beweise für die sogenannte Elektrosensibilität. Die Frau sagt, die Nähe elektrischer Geräte verursache ihr unter anderem Übelkeit, Kopfschmerzen und Herzrasen. Sie wohnt deshalb weit ab von Ortschaften in einer Scheune ohne Elektrizität. Berlin. Die Deutschen arbeiten im Schnitt 2 Stunden mehr pro Woche als noch vor 10 Jahren. Das hat eine Untersuchung des Statistischen Bundesamts ergeben. Im Schnitt sind es 45 Stunden, die für Erwerbstätigkeit oder unbezahlte Arbeit im Haushalt anfallen. Die Statistiker haben auch herausgefunden, dass Paare mit Kindern durchschnittlich 10 Stunden länger beschäftigt sind als Kinderlose. Frauen arbeiten heute im Haushalt und in der Betreuung von Angehörigen fast doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Landau. Die Besatzung der deutschen Antarktisstation Neumayer 3 kann jetzt schon anfangen, sich auf ihr Weihnachtsgeschenk zu freuen. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet, eine große Kiste mit Wein aus Rheinhessen und der Pfalz sei auf dem Weg in die Antarktis. Sie werde dabei mehr als 14.000 Kilometer zurücklegen, per Bahn, Schiff und Motorschlitten. Das Geschenk kommt von der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd, die seit 1984 die Forschungsstation unterstützt. Die Station ist nach dem Pfälzer Polarforscher Georg von Neumayer benannt. Bayreuth. Eingefleischte Wagner-Fans können jetzt besondere Souvenirs aus dem Richard-Wagner-Museum erwerben. Teile der Seidentapete, die bisher im alten Museumssaal hing, wurden zu Schminktäschchen oder Postkarten im Passepartout verarbeitet. Außerdem gibt es Tragetaschen zu kaufen, die aus den Planen des Bauzauns entstanden, der das Museum während der Umbauphase umgab. Die Preise liegen zwischen 5 und knapp 60 Euro.
Spur 1. Doku-Blog.
Also was ich finde... Also natürlich, ich würde das auch alles als Zufälle oder normalerweise würde man das als einen Zufall sehen. Aber das sind ja alles nur Zufälle, weil man im Nachhinein dem eine Bedeutung verleiht. Du sagst ja, also dass es ein Zufall für euch gewesen ist, euch zum Beispiel in Rumänien zu treffen. Das habt ihr nur so gedeutet, weil ihr euch beide kennt sozusagen von vorherein. Also ich finde zum Beispiel auch, dass ein Rahmen total produktiv sein kann. Also ich meine... In einem Rahmen kannst du erst definieren, dass irgendwie etwas Neues zum Beispiel passiert, weil wenn du halt von vornherein einfach, ich meine, das geht ja gar nicht, völlige Offenheit, ich finde gar nicht, dass da was passieren kann, was du überhaupt einordnen kannst als zufällig
eine Ziege. Anderes so. Also, Versuchsaufbau 7. Mit verbundenen Augen.
Gar nicht zufällig geht Mehrspur Radio reflektiert jetzt zu Ende. An der September-Ausgabe waren beteiligt Andreas Burke, Stefan Dorn, Bernd Hagen, Christoph König, Stefan Krass, Gerhard Leitner, Larry McCauley, das Künstlerkollektiv Moptik, Udo Noll, Christiane Renier, Julia Schäfer, Josef Maria Schäfers und Christine Werner. Im Oktober geht es um Schulden. Schulden Sie jemandem etwas, wann lädt man Schuld auf sich? Steigen Sie auf einen Schuldenberg, sprechen Sie mit Schuldeneintreibern und Beichtvätern und stellen Sie Ihre Töne auf dokublog.de. Unser nächster Radioblogger ist Thomas Reintjes. Er ist freier Journalist in New York. Er weiß, was sich in Sachen Radio in den USA tut. Das wird spannend und die Blogbeiträge können auch kommentiert werden. Klicken Sie auf dokublog.de, es lohnt sich.